Hallo in die Runde. Competitive Balance, das ist heute unser Thema, mit dem wir uns beschäftigen, um Qualität im Sportmanagement zu garantieren.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
So ist es. Auch von mir ein herzliches Hallo an alle Sportbusiness-Kompakt-Interessierten für unseren Podcast. Ich freue mich auf die Sendung oder die Folge heute. Ja, Competitive Balance, Uncertainty of Outcome-Hypothese. Ich glaube, es sind, Gerhard, Begriffe, die vielleicht viele von uns schon mal gehört haben. Aber was steckt genau dahinter? Ausgeglichenheit einer Liga, eines sportlichen Wettkampfs, CB, Competitive Balance. Darum geht's. Das heißt, inwiefern ist eine Liga, nehmen wir mal die Liga als Beispiel, ausgeglichen? Inwiefern gibt's ja eine Heterogenität bei den Meistern in den letzten Jahren? Inwiefern gibt's immer wieder unterschiedliche Auf- und Absteiger? Genau das definiert und misst eben die Competitive Balance. Und diese Ausgeglichenheit einer Liga oder eines sportlichen Wettkampfs hat eben auch ja Konsequenzen für die Vermarktung.
Genau, denn am Ende des Tages sprechen wir ja hier über Veranstaltungen, die erwerbsorientiert durchgeführt werden. Und in der Wissenschaft ist dieser Begriff schon etwas länger verankert. Ich darf daran erinnern, dass beispielsweise Mitte der 90er Jahre Simmons ein Overview gegeben hat mit Competitive Balance in Sports Leagues. Das ist sozusagen mehr oder weniger eines der relativ jüngeren Hinweise, die wir dort gefunden haben. Es gibt auch konkrete Fallbeispiele mit schwedischem Fußball aus dem Jahre 2013. Am Ende des Tages geht es aber darum, die Attraktivität für Stakeholder groß zu halten. Und die wesentlichen Stakeholder ist natürlich Fernsehen, Zuschauer, Sponsoren, aber auch die Teilnehmer. Denn wenn wir uns Sportarten anschauen wie Tennis, wo es um Individualsportarten geht, dann ist natürlich wichtig, wo tritt welcher Athlet, welche Athletin an. Und in dem Moment, wo eben zum Beginn einer Veranstaltung oder einer Veranstaltungsserie wie einer Liga nicht klar ist, wer der Meister ist oder wer den Titel holt, umso spannender bleibt es natürlich bis zum Schluss und wir können alle Stakeholder entsprechend in einer guten Spannungskurve halten. Die wohl probateste Methode, Spannung aufzuhalten, ist die Liga, ne? Weil man hat dann Hin- und Rückspiel. Aber es gibt andere Beispiele, Christopher, wo man versucht, eine Ausgeglichenheit der Spielstärke zu erreichen.
Ja, auf jeden Fall. Wir kennen das vor allem aus dem amerikanischen System. Ich denke an so, sag mal, Dinge wie Draft-System beispielsweise, das heißt Maßnahmen, die vor allem in Amerika ergriffen werden. Salary Caps, das heißt Gehaltsobergrenzen, die hier ergriffen werden, um diese CB, Competitive Balance, eben hochzuhalten. Das gelingt recht gut im Vergleich zu, jetzt sag ich mal, den 5 europäischen Top-Ligen im Fußball, wo wir doch ja sehr klare Meister immer in den letzten Jahren hatten, ne? Paris in Frankreich und Bayern in Deutschland. Spanien sind auch meistens Real und Barca vorne. Wir haben gerade so, was die NFL angeht, gelingt das in Amerika ganz gut, mit diesen Draft-Systems, das heißt, dass wirklich die schwächsten, also leistungs- oder sportlich schwächsten Teams eben dann den besten Nachwuchsspieler eben draften dürfen für die nächste Saison. Auch wie gesagt, Salary Caps, die es hier beispielsweise in der NFL eben gibt. Ich habe neulich erst gelesen, ich glaube, dieser neue Salary Cap ist jetzt auf 97 Millionen Dollar pro Team für 2025 jetzt erhöht worden. Das heißt, man könnte sagen, es gibt Salary Cap. Die Frage ist, ob der so niedrig ist, dass es die Auswirkungen hat, die wir jetzt hier auf die Competitive Balance erwarten. Aber genau, es sind so Maßnahmen, die hier eben ergriffen werden, in Amerika vor allem, um diese Ausgeglichenheit eines solchen Wettkampfs eben zu gewährleisten.
Und man hört ja aus München von Herrn Rummenigge, dass er auch ein Salary Cap im bezahlten Fußball für sinnvoll erachtet. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir die Spannbreite etwas öffnen und überlegen, in der Formel 1 zum Beispiel versucht man durch technische Regeländerungen oder Budgetobergrenzen eine gewisse Ausgeglichenheit hinzubekommen. Und in Sportarten wie den Wintersport, sei es Biathlon, Ski Alpin, aber auch in Sommersportarten wie Leichtathletik, versucht man mit Ranglistensystemen, gibt es auch im Golf, ne, mit aktiv zu werden. Das heißt, man vergibt Weltcup-Punkte oder Weltranglistenpunkte und entsprechend kann man dann teilnehmen an übergeordneten Wettkämpfen und damit entsteht auch ein Ausgleich der Spielstärke. Ja. Und du als Tennisfan oder Tennisspieler, Tennistrainer weißt ja auch, dass bei der Ansetzung eines Turniers im Tennis ja gerade der Beste und der Zweitbeste genau an den Enden gesetzt werden, damit sie möglichst am Schluss im Finale aufeinandertreffen.
Absolut, absolut. Du hast auch einen schönen Übergang gewählt, auch zum Individualsport. Ne? Wir haben bis jetzt auch über die Ligen gesprochen, Teamsport. Auch im Individualsport, Gerhard, hat das ja eine, oder spielt das ja eine große Rolle. Ich will ja als Veranstalter immer möglichst ausgeglichene Wettkämpfe anbieten können. Mhm. Wie du richtig sagst, die Favoriten treten dann erst im Finale gegeneinander an, sollten sie soweit kommen. Auch hier ist eine Ausgeglichenheit für die Vermarktung eines Wettkampfs wichtig. Ich erinnere mich noch, Beispiel Boxen, Gerhard. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damals die Klitschko-Kämpfe geguckt hast. Die hatten nachher ja auch wirklich das Problem, dass die Kämpfe nach ein, zwei Runden teilweise vorbei waren. Ich weiß noch damals, Gelsenkirchen, Arena, 60.000 Menschen, riesen Ticketpreise und nach zwei Runden ist das ganze Ding beendet. Das will der Veranstalter natürlich nicht. Und genau. Da gibt es dann auch so Dinge. Du hast eben die Ranglisten angesprochen. Es gibt ja auch diese Screenings, ja, dass man wirklich guckt, im Boxen beispielsweise ganz bewusst bei Aufbaukämpfen oder Herausforderungskämpfen, dass der Herausforderer über eine Rangliste hier eben auch ja nicht zu schwach gewählt ist, dass eben auch ein relativ spannender Wettkampf eben zu erwarten ist.
Ja, und ich möchte noch darauf hinweisen, wenn man also spielstarke TeilnehmerInnen haben will, dann spricht man ja meistens, sagen wir mal, von ausgereiften SpielerInnen. Was aber ist und was verbirgt sich hinter der Tatsache, dass wir ja talentierte junge SpielerInnen entwickeln wollen, sagen wir mal. Ne? Das heißt, würde man eine Ausgeglichenheit auch damit erreichen, indem man sagt, hier, ihr müsst eine gewisse Anzahl von jungen Spielern, da kann man überlegen, welche Altersgrenze Sinn macht, nach unten Sinn macht und inwieweit man darauf hinweist, dass eben dort Nachwuchsleistungszentren mit berücksichtigt werden müssen. All das führt ja auch im Sinne des Competitive Balance zur Lizenzierung von Teilnahmen an Ligen. Ja. Es kann ja durchaus sein, dass jemand, obwohl er Meister ist in der zweiten Liga zum Beispiel, nicht in die Bundesliga zugelassen wird, weil er eben im Sinne des Competitive Balance nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Ja. Auch das ist natürlich wichtig, Jugend und Finanzen mit hineinspielen zu lassen.
Auf jeden Fall. Jugendfinanzen, Human Resources, das sind alles Faktoren, die natürlich hier irgendwie die Competitive Balance einer Liga beispielsweise auch wirklich determinieren. Ich habe mir noch so ein bisschen die Frage gestellt bei dem Thema, ich glaube, wir müssen differenzieren, wenn wir jetzt, ich sag mal, in den Ligen bleiben, Handball, Fußball etc., Sportarten. Ich glaube, dass diese Competitive Balance als Determinante oder als Faktor für Zuschauernachfrage vor allem bei den Personen relevant ist, die vielleicht nicht hoch involviert mit einem Verein. Ja, oder sich nicht hoch identifizieren, weil ich sage jetzt mal, als Fan eines Vereins, mit dem ich mich hoch identifiziere, ist mir vielleicht die Competitive Balance der Liga gar nicht so wichtig. Ich will ja eigentlich, dass mein Team immer gewinnt. Ich glaube, dass es eher diese Auswirkungen hat auf einen Sportinteressierten. Wie siehst du das, Gerhard? Also auf einen Sportinteressierten, der vielleicht sich eher für Absolut. Die Liga als gesamtes Produkt interessiert und vielleicht nicht so hoch involviert mit einem Verein ist.
Auf jeden Fall. Und damit können wir einen weiteren wissenschaftlichen Begriff in unseren Podcast mit einführen. Das ist nämlich der Kooperenz. Das bedeutet also, es gibt ja eine Kooperation innerhalb einer Liga und eine Konkurrenz in der Liga mit dem Tabellenplatz in der Schlusstabelle. Das heißt aber auch, dass Fußball konkurriert mit anderen Sportarten. Handball, Eishockey, Basketball. Und es kann durchaus sein, wenn wir dann Idee aufgreifen mit sportinteressierten Zuschauern, dass die sagen, ach nee, Fußball ist eh egal, 4-0, 6-0 ist langweilig, nach 30 Minuten ist das Spiel schon Ende. Ich gehe jetzt zu Eishockey. Ne? Ja, warum hat der KIC 17.000 Zuschauer? Das ist ja ein Punkt, über das man nachdenken muss. Jetzt haben sie es gerade mal geschafft, in die Playoffs wieder zu kommen. Aber in der Tat kann eben eine Unausgeglichenheit in einer Liga dazu führen, dass eben nicht vereinsgebundene Fans sagen, dann gehe ich zu einer anderen Sportart.
Ja, total. Nee, finde ich auch. Ich finde auch noch interessant oder vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass wir auch die Perspektiven unterscheiden müssen. Wir sprechen jetzt von Competitive Balance, dass das wichtig für den Konsumenten, ne, zumindest wie du eben richtig sagst, auch ne, für manche Konsumenten, für Sportinteressierte wichtig ist. Auf der anderen Seite ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen, diese Spannung, diese Uncertainty of Outcome, wir wissen nicht, wer gewinnt, wieder ein Problem für die anbietenden Vereine, denn letztendlich ist das Produkt ja wirklich unsicher. Das heißt, deswegen ist es ja auch wirklich wichtig, eine starke Marke zu haben, dass ich mich losgelöst von diesem sportlichen Erfolg, weil aus Vereinssicht ist dir ja nicht garantiert. Ne? Der aus Vereinssicht ist der sportliche Erfolg, der Ausgang eines Spiels, einer Saison eben nicht garantiert. Deswegen ist es für die Vermarktung hier, glaube ich, auch wichtig, sich aus Vereinssicht dann eben über starkes Markenmanagement zu positionieren. Das schaffen ja auch einige Vereine, die dann sportlich keinen Erfolg haben und trotzdem im Ticketing, Merchandising und so weiter erfolgreich sich vermarkten. Ich glaube, diese Perspektiven, diese beiden, also Konsumentenperspektive und auch Anbieterperspektive, sprich Vereine, die müssen wir hier auch nochmal unterscheiden.
Genau, das heißt also, die Spannbreite an Themen ist so groß, dass wir uns freuen auf Bachelor-Thesis und auf Master-Thesis von unseren Talenten. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast euch einige Impulse gegeben haben, zu gucken, was ist in eurer Sportart, in eurer Stadt, in eurem Verein interessant, um zu sehen, wie kann man die Attraktivität und damit die Vermarktbarkeit eines Events oder einer Sportart möglichst groß halten. Mir hat Spaß gemacht.
Total, mir auch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir natürlich, lieber Gerhard, aber vor allem natürlich bei unseren Zuhörern.
Ja, das sage ich auch. Schönen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, dann schreibt uns an sport@ist.de. Ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sportbusiness Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.